Andererseits war es immer ganz wichtig, dass neben diesem Aufbewahren der Kinder so Herzensbildung passieren kann. Dann wollen wir mit den Menschen, die zu uns kommen, zu diesem Fest einfach ins Gespräch kommen. Wir wollen schauen, welche Menschen umgeben uns, welche Menschen tragen uns mit, für welche Menschen sind wir wichtig. Dort, wo so Kinderbewahranstalten entstanden sind, hat man sich die Hilfe der Schulschwestern geholt und dadurch ist dann diese Verbreitung eigentlich erfolgt. Ich habe damit gerechnet, wenn ich nach Kasachstan gehe, dann ist das sicher Kulturschock. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es, wenn ich wieder zurückkomme, mindestens so stark ist.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Feste muss man feiern, wie sie fallen. Und unser heutiger Podcast-Gast hat ein ganzes Feierjahr vor sich. Und zwar das 175. Jahrjubiläum ihrer Ordensgemeinschaft, den Franziskanerinnen von Vöcklabruck. Dies dürfen die Schwestern gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden und vielen anderen Menschen begehen. Was es neben den 175 Jahren noch alles zu feiern gibt und wie diese Feierlichkeiten ablaufen, erzählt uns heute unser Podcast-Gast. Liebe Schwester Johanna, herzlich willkommen im Kaleidoskop Leben.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Schwester Johanna Pobitzer ist seit 35 Jahren Franziskanerin von Vöcklabruck. Sie hat uns erzählt, dass sie mitten im Studium in den Orden eingetreten ist. Damals war sie im Studium für Lehramt Latein und Theologie an der Uni Salzburg und an der Uni Innsbruck. Später hat sie dann noch in Salzburg ein Doktorat angehängt und eine Dissertation verfasst zum 150. Jubiläum der Ordensgemeinschaft. Und die Dissertation beschäftigt sich mit dem Gründer der Ordensgemeinschaft, über den wir heute sicher auch noch etwas hören werden. Heute ist sie Generalökonomin und Generalsekretärin. Sie war aber auch schon 10 Jahre für die Ordensgemeinschaft in Kasachstan von 2002 bis 2012 und hat dort an dem Aufbau der Ordensniederlassung und an einer Schule mitgewirkt. Liebe Schwester Johanna, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen bei uns im Podcast.
Ja, wie wir bereits eben gesagt haben, dürft ihr euer 175. Jubiläum der Ordensgemeinschaft feiern. Ich würde aber am Anfang gerne ganz zurückgehen, also ganz an den Anfang. Wie lief das damals ab bei der Gründung oder was wisst ihr, wie es damals zur Gründung kam?
Ja, wir wissen ganz gut Bescheid über unseren Gründer Sebastian Schwarz. Der hat die Ausbildung im Priesterseminar in Linz gemacht und ist dann in seine erste selbstständige Pfarrei nach Vöcklabruck geschickt worden. Und er hat dort einerseits so die kirchlichen Aufgaben erfüllt, hat aber sehr schnell gemerkt, dass es in Vöcklabruck ganz viele Kinder gibt, die von ihren Eltern nicht so gut betreut werden können, weil die in der Fabrik dort gearbeitet haben. Die Kinder waren auf der Straße, die Kinder waren unbeaufsichtigt, zum Teil auch total vernachlässigt. Und er hat irgendwie so diesen Impuls gespürt, für diese Kinder möchte ich gern was machen. Diese Kinder, um die möchte ich mich kümmern, da möchte ich einfach schauen, dass es denen besser geht. Und er hat dann für sich so dieses Konzept entwickelt, in einer Kleinkinderbewahranstalt müsste das doch gut funktionieren. Und da hat es im Umfeld von Vöcklabruck so einige gegeben. Also in Wels ist damals die erste, glaube ich, in Oberösterreich eröffnet worden. Und für ihn war dann so die Frage, und wie mache ich das jetzt so als Priester alleine? Und er ist dann auf den Gedanken gekommen, ich hätte eigentlich gern, dass da Ordensfrauen mitarbeiten an diesem Projekt. Von denen hat er sich erwartet, dass sie einerseits Stabilität in diese Einrichtung bringen und andererseits war es ihm auch ganz wichtig, dass neben diesem Aufbewahren der Kinder so Herzensbildung passieren kann, dass diese Kinder auch was erfahren vom Glauben, dass diese Kinder ja was erfahren vom Evangelium, dass die von Gott hören und mit diesem Gott in Berührung kommen. Und das war so eigentlich der Ursprungsimpuls der Gemeinschaft. Er hat dann Frauen gesucht und in Weizenkirchen ist er auf einen Zirkel von Frauen gestoßen, von jüngeren Frauen, die da so Handarbeitsunterricht gehabt haben und den Handarbeitsunterricht ergänzt haben mit frommen Gebeten und gemeinsam auch Texte gelesen haben, Bibel gelesen haben. Und eine von denen war die spätere Schwester Franziska Wimmer, die damals ja sehr ungebunden war von dem, wie ihr Lebensplan ausschauen soll. Und für die war das offensichtlich gute Option, ein guter Weg, um das umzusetzen, was sie mit ihrem Leben so anfangen wollte. Und sie ist mit ihm dann nach Vöcklabruck und hat dort gemeinsam nur mit einer zweiten jungen Frau angefangen, dort zu arbeiten. Sie haben dann beide in Salzburg bei den Ursulinen die Ausbildung zu Lehrerinnen damals gemacht, die sowohl in dieser Kinderbewahranstalt arbeiten konnten, als auch dann in der Industrieschule. Und weil Sebastian Schwarz so das Gefühl gehabt hat, er kann jetzt nicht oder er will nicht alleine spirituelle Gemeinschaft gründen, hat er die beiden Frauen zur Ausbildung zu den Grazer Schulschwestern geschickt. Und die haben dort praktisch als Grazer Schulschwestern gestartet, mit diesem Auftrag dann in Vöcklabruck ein eigenständiges Institut, eine eigenständige Gemeinschaft zu gründen.
Das heißt, diese Kinderbewahranstalt ist so der Ursprung, was die Werke der genau. Franziskanerinnen von Vöcklabruck betrifft. Ist es heute immer noch eines ihrer Tätigkeitsfelder, sich um kleine Kinder zu kümmern?
Die kleinen Kinder, das hat sie sehr, sehr schnell ausgeweitet auf größere Kinder auch. Also sie hat dann eine Industrieschule auch gegründet. Und so durch die 175 Jahre unserer Gemeinschaft durch ist der Bereich Bildung immer einer, der ganz wesentlich war für uns als Gemeinschaft. Und immer in diesem Doppelpack so einerseits fundierte, gute fachliche Bildung und andererseits diese, was Sebastian Schwarz gesagt hat, Herzensbildung, diese innere Weiterbildung, dieses Eröffnen von Horizonten, dieses im Erziehungsbereich tätig sein, also nicht nur sich zu konzentrieren auf die Vermittlung von Lehrstoff, sondern da immer weiter zu sein. Das gehört ganz wesentlich bis heute zum Profil unserer Gemeinschaft, obwohl sie natürlich von der Organisation her da vieles weiterentwickelt hat.
Aber das heißt, Schulen gibt es nach wie vor? Also
genau, Schulen gibt es nach wie vor. Wir haben allerdings 2019 gemeinsam mit zwei anderen Ordensgemeinschaften einen Verein gegründet, den Verein für franziskanische Bildung, der auch Träger ist unserer Ordensgemeinschaft. Schulen und Bildungseinrichtungen. Also es gibt nach wie vor Krabbelstuben, Kindergärten, Volksschulen, Mittelschulen, höhere Schulen, in denen Kinder und Jugendliche eben unterrichtet, erzogen werden. Aber wir sind als Gemeinschaft nicht mehr unmittelbar Trägerin dieser Einrichtungen, sondern es war uns wichtig, dass die Einrichtungen unabhängig von der Entwicklung unserer Gemeinschaft weiterhin gut auf guten wirtschaftlichen Beinen stehen und auch franziskanisch geprägt sind. Und das hat uns ebenso veranlasst, diesen Verein für franziskanische Bildung zu gründen.
Haben Sie zufällig im Kopf, wie viele Kinder und Jugendliche da derzeit ungefähr?
Ja, ich glaube, es sind so um die 7000 Kinder und Jugendliche, die in Schulen, die vorher in unserer Trägerschaft waren und in denen, die früher in der Trägerschaft der Grazer Schulschwestern und der Franziskanerinnen von Amstetten waren. Also wir drei Gemeinschaften haben praktisch unsere Einrichtungen in diesem Verein für franziskanische Bildung hineingegeben.
Mhm. 7000 Kinder und Jugendliche, das ist schon ganz schöne Menge.
Ja, ich denke, das ist eine gute Zahl an Menschen, die da erreicht werden und so mit franziskanischen Werten, mit franziskanischem Leben in Berührung kommen können.
Und diese Werke sind eben, also die Werke, die bestehen bis heute und haben sich so Schritt für Schritt entwickelt, bis wir jetzt bei 175 Jahre sind. Was stehen denn für Feierlichkeiten an?
Vielleicht nur kurz vorher zu den Werken. Das hat sich dann ganz schnell auch ausgedehnt. Bereits 1870 war das erste Krankenhaus, also haben Schwestern im Krankenhaus gearbeitet und hin dann zu diesem sehr vielfältigen Profil, das die Gemeinschaft jetzt einfach prägt. Und das ist auch wesentlich bei den Feierlichkeiten, denn uns ist ganz wichtig, dass nicht nur wir als Gemeinschaft, als Schwesterngemeinschaft feiern, sondern dass dieses Feiern sich auch fortsetzen kann in den Einrichtungen bei den Kindern und Jugendlichen bis hin zu den Altenheimen. Also wir wollen so Impulse auch geben in die Einrichtungen zu diesem Jubiläum, aber natürlich konzentriert sich das Jubiläum schon in einem großen Festtag. Das wird der 16. Mai sein in diesem Jahr, an dem wir planen, so einerseits in einem Gottesdienst dem eigentlichen Urheber unserer Gemeinschaft ins Zentrum zu rücken, denn wir sind uns schon sehr bewusst, dass viele Dinge in der Geschichte unserer Gemeinschaft zwar durch Menschen vermittelt sind, aber dass es einfach dieser Grundimpuls von Gott her ist, der uns als Gemeinschaft ins Leben gerufen hat. Und darum steht der Gottesdienst im Zentrum dieses Festes. Es wird dann einen Festvortrag geben, bei dem man so mit den Umsetzungen von franziskanischen Werten ins konkrete Leben auseinandersetzen wollen. Den wird Cornelius Bohler, Franziskaner aus Deutschland, halten. Und dann wollen wir mit den Menschen, die zu uns kommen, zu diesem Fest einfach ins Gespräch kommen. Wir wollen schauen, welche Menschen umgeben uns, welche Menschen tragen uns mit, für welche Menschen sind wir wichtig und was haben die uns zu sagen und was wollen wir mit ihnen sprechen, was wollen wir mit ihnen reden. Also so dieser Begegnungsaspekt soll auch ganz wesentlicher sein. Begonnen haben wir das Jubiläumsjahr ja schon am Samstag vor dem ersten Adventssonntag letztes Jahr mit einer Buchpräsentation der Biografie unserer Mitgründerin, Schwester Franziska Wimmer. Wir haben dort diese Biografie zu der Öffentlichkeit präsentiert und es war nicht nur die Öffentlichkeit, die da was Neues erfahren hat, sondern auch ganz, ganz viele unserer Schwestern, weil die Biografie von Franziska Wimmer was sehr Verdecktes und Verstecktes war. Also in unserem Archiv gibt es so einige Dokumente, aber es war wenig aufgearbeitet. Und mit Hilfe von Magdalena Ecker, einer Historikerin aus Linz, ist es uns gelungen, da ein bisschen mehr Licht hineinzubringen und also teilzuhaben an dieser inspirierenden Lebensgeschichte von Schwester Franziska. Ja, was steht noch an im Jubiläumsjahr? Im März haben wir ein Martenkapitel für die Schwestern, wo immer ein zweites Jubiläum mit in den Blick kommt, nämlich 800 Jahre Sonnengesang des heiligen Franziskus. Das wird so ein internes Treffen werden, das unser Team für Berufungspastoral vorbereitet, um einfach da nochmal so in die franziskanische Spiritualität tiefer einzutauchen und gerade auch in diesem Jubiläumsjahr so den Grund nochmal bewusst zu machen, auf dem wir als Gemeinschaft stehen. Und Ende Juni wird es dann ein Fest geben, wir nennen es Party, im Elisabethstüberl. Das ist in Vöcklabruck so eine Einrichtung, wo Menschen mit geringem Einkommen oder obdachlose Menschen so einen Mittagstisch bekommen. Und wir haben uns da einfach ausgedacht, wir möchten gerne an diesem Sonntag für sie kochen und da so ein kleines Fest, kleine Party machen. Das ist was, auf das ich mich eigentlich schon sehr freue, weil es so ein bisschen aus dem Rahmen des normalen Jubiläumsprogramms fällt und auch was in den Mittelpunkt drückt, was uns ganz wichtig ist. Es gibt dann am 6. September dieses Jahres die Professfeier. Wir feiern ja den 5. September als den Gründungstag unserer Gemeinschaft, an dem unsere erste Schwester Franziska Wimmer, ihre Profess abgelegt hat. Und dieses Jahr ist eben ganz nahe an diesem Gründungstag auch das Professfest in unserer Gemeinschaft, wo eben die Professjubiläen gefeiert werden von, ich glaube, 18 Schwestern dieses Jahr. Und so Gott will, so die beiden Novizinnen wollen und so die Gemeinschaft will, wird es auch zwei erste zeitliche Professen geben. Ja, und wir schließen dann das Jubiläumsjahr mit dem Ordenstag der Diözese Linz am 20. September bei uns im Mutterhaus. Da freuen wir uns sehr, dass wir da Gastgeberinnen sein dürfen dieses Jahr.
Mit ganz vielen anderen Ordensleuten gemeinsam zu feiern.
Genau, genau. Ja, so diese Freude des Jubiläums da nochmal zu teilen.
Sie haben jetzt angesprochen, die Schwester Franziska Wimmer, die erste Ordensfrau der Franziskanerinnen von Vöcklabruck, könnte man sagen, oder ist
ja,
so?
Ja, genau.
Können Sie sagen, warum damals die beiden, also der Sebastian Schwarz als Gründer und die Schwester Franziska, sich für eine franziskanische Ordensgemeinschaft entschieden haben? Kann man das nachvollziehen?
Ja, ich glaube, das hängt sehr stark zusammen mit so der spirituellen Grundausrichtung von Sebastian Schwarz. Er ist sehr früh so in seinem priesterlichen Leben in den dritten Orden der Franziskaner eingetreten. Also er war so mit den Franziskanern, mit dem dritten Orden verbunden, hat dort so, ja, glaube ich, seine spirituelle Heimat gefunden. Und ich denke, es hat auch damit zu tun, dass viele franziskanische Werte oder Grundzüge der franziskanischen Spiritualität auch den Sebastian Schwarz ganz stark geprägt haben. Also zum Beispiel so in der Mitte seiner Theologie steht dieser menschgewordene Gott. Gott ist ein Gott, der nicht weit weg ist von den Menschen, sondern er ist einer, der Mensch wird, der ganz eingeht in die Lebenszusammenhänge der Menschen. Und wenn wir uns die Schriften vom heiligen Franziskus anschauen oder ja, also auf seine Lebensgeschichte schauen, dann finde ich, ist das eine total schöne Parallele. Also ich glaube, auch für Franziskus kann man wirklich sagen, dass dieser menschgewordene Gott im Mittelpunkt steht. Also gerade wenn wir schon so schauen, was er rund um das Weihnachtsgeheimnis an spiritueller Energie eigentlich investiert und aber herausschöpft, dann ist das was, was, so denke ich, für den Sebastian Schwarz auch was sehr Wichtiges war und sehr gut gepasst hat, so zu seiner Grundausrichtung. Ich glaube, so ein weiterer Punkt, der vor allem auch die Schwester Franziska Wimmer und die Anfänge der Gemeinschaft stark geprägt hat, ist ein unendliches Gottvertrauen, also ein Vertrauen auf die Vorsehung und darauf, dass Gott dafür sorgen wird, dass diese ersten Schritte in eine gute Richtung führen, dass dieser Aufbau rein äußerlich des Hauses für die Kinderbewahranstalt, dass der mitgetragen wird von einer Vorsehung, die sie oft erfahren haben. Und es gibt so von der Schwester Franziska wenig Schriftliches, aber es gibt ein Zitat, das für uns als Gemeinschaft da bis heute sehr, sehr wichtig ist, wo sie sagt, allein das Vertrauen auf den Herrn ist uns Zuflucht und Halt. Und ich denke, das ist doch auch was, wo viele, viele franziskanische Bezüge drinnen sind, ganz mal davon abgesehen, dass die Lebensbeschreibung der ersten Schwestern und wie sie so ihren Alltag gelebt haben, wie sie gewohnt haben, wie sie sich ernährt haben. Ich glaube, das ist hochfranziskanisch gewesen. Also da Schwester Franziska Wimmer hat diese erste Zeit in einer chronologischen Darstellung, nennt sie das, festgehalten. Und daher wissen wir da doch einiges, wie die Schwestern so ihren Alltag verbracht haben. Und ich denke mir, boah, das ist also wirklich gerade auch so unter dem Aspekt der franziskanischen Einfachheit, was wo ich mir einfach denke, boah, das würde ich mir wünschen, dass wir das heute auch in dieser Klarheit leben können.
Du hast ja deine Doktorarbeit über euren Gründern, über den Sebastian Schwarz geschrieben. Das ist sicher sehr intensiv, sich auseinanderzusetzen mit seinen Texten, mit Briefen, mit alles, was es da von ihm gibt. Wie ist dein persönlicher Bezug zu ihm? Selber als Ordensschwester in der Nachfolge quasi des eigenen Franziskus, aber eben auch eine Gründerperson oder Personen.
Also ein total spannendes Erleben oder schönes Erleben war für mich einfach dieses Arbeiten mit den Originaldokumenten. Es war einfach für mich total schön, Dinge in der Hand zu haben, von denen ich weiß, das hat entweder Sebastian Schwarz geschrieben oder das hat er in der Hand gehabt oder das drückt irgendwas von ihm ganz, ganz direkt aus. Und durch alles Denken und alles Überlegen und Schreiben hindurch bleiben für mich eigentlich so diese Symbole stark so in der Verbindung. Es gibt zum Beispiel, aber zweimal in Rom, er hat zwei Romreisen gemacht und von einer dieser Romreisen hat er der Schwester Franziska Wimmer einen Brief geschrieben und der ist ja total nett und berichtet so, wie er halt in Rom gewesen ist und diesem Brief hat er einen Ölzweig beigelegt und dieser Ölzweig ist bis, also Olivenzweig ist bis heute erhalten und das finde ich ist was ganz was Schönes. Also so einerseits zeigt es für mich so eine Seite vom Sebastian Schwarz, die über dieses ja, doch ein strenge Gründersein hinausgeht, die sowas Persönliches sichtbar macht. Und das finde ich einfach schön, da diese Verbindung auch zu spüren, zu sehen. Und nur was Netteres finde ich, er hat seine Federschachtel ist erhalten. Also so eine Schachtel, wo seine Bleistifte drinnen sind. Und neben den Bleistiften liegt ein Murmel, so ein Glasmurmel drinnen. Und das finde ich einfach so ein schönes Zeichen, das den Sebastian Schwarz total lebendig macht für mich. Und rundherum dann vieles gelesen zu haben, was ihn geprägt hat, was ihn bewegt hat, ja, das hat mich schon sehr nahe herankommen lassen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er so der ist, der mein Ordensleben bestimmt, aber ich finde es total schön, da in einer doch guten Verbindung zu stehen.
Und wie schaut es mit der Franziska Wimmer aus?
Naja, die Franziska Wimmer war für mich ganz wichtig so zu entdecken als Mitgründerin. Mhm. Weil vorher war das bei uns immer so, der Sebastian Schwarz ist der Stifter der Gemeinschaft und dann gibt's Schwestern. Und für mich war ganz wichtig wahrzunehmen, nein, da gibt's nicht den Sebastian Schwarz als den großen Stifter und dann irgendwelche viel später Schwestern, sondern sie als Frau wahrzunehmen, die da ganz, ganz viel beigetragen hat. Eben gerade so im Zusammenhang mit der Institutionwerdung der Gemeinschaft. Also Schwester Franziska war die, die sich darum gekümmert hat, dass die Gemeinschaft eine Regel bekommt, dass diese Regel anerkannt wird, die sich darum bemüht hat, dass das mit der Diözese gut geregelt wird, mit dem Bischof gutes Einvernehmen besteht und so. Und da habe ich sie eben kennengelernt als diese sehr tatkräftige Frau. Und das ist was, was mir vorkommt, dass gerade für uns als Frauengemeinschaft einfach auch wichtig ist, da diese beiden Gestalten wahrzunehmen. Und ich hoffe einfach jetzt, dass ich durch die Lektüre der Biografie von der Schwester Franziska Wimmer einfach auch noch mehr über sie erfahren kann. Und ja, da auch das eine oder andere, was sie inspiriert hat, was für sie wichtig war, auch für mich persönlich oder für uns als Gemeinschaft so als ja, Quelle des Mutes, Quelle einer neuen Energie zu erleben.
Mir scheint das auch nicht selbstverständlich. Damals eine junge Frau, die sich darum kümmert, dass es eine Ordensregel gibt, dass im Kontakt steht mit dem Bischof, dass die Gemeinschaft irgendwie anerkannt wird. Es überrascht mich jetzt, dass das nicht er gemacht hat. Wäre jetzt mein erster Eindruck gewesen, dass das sicher er geregelt hat, weil als Priester Kontakt zum Bischof war sicher leichter. Scheint sie recht eine taffe Frau gewesen zu sein.
Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich kann das jetzt nicht ganz genau an Dokumenten beweisen oder so, dass Sebastian Schwarz so der war, der halt mal so die zündende Idee gehabt hat und mal gesagt hat, da machen wir was. Und der eher so zuständig war für dieses, ja, stärker auf der inspirativen Ebene und so. Und die Schwester Franziska hat dann so die Schritte in der Ebene gemacht und hat mal geschaut, dass das dann wirklich was wird. Und das, glaube ich, ist eine Qualität, die sie ganz stark gehabt hat. Und wenn man so auf ihre Biografie schaut, die auch immer wieder wichtig war. So dieses Dinge zu Ende führen, Dinge in Strukturen bringen, gute Ideen zu fassen und umzusetzen. Also ich glaube, das war so eine Qualität, die sie sicher gut entwickelt hat.
Aber das ist doch generell eine Qualität, die Frauenorden sehr prägen, oder?
Ja, ich denke, wenn ich so auf die Geschichte unserer Gemeinschaft und auch auf die Gegenwart unserer Gemeinschaft schaue, ist das sicher was uns prägt, was uns wichtig ist, wo es immer wieder darum geht, so große Gedanken, große Ideen, große tolle Dinge wirklich so zu Ende zu bringen, auf den Boden zu bringen und zu Ende zu bringen. Also ich glaube, das ist was gerade auch die Geschichte unserer Gemeinschaft prägt.
Es braucht halt Visionäre und es braucht aber auch Praktikerinnen und Praktiker.
Genau. Also,
ich glaube, die müssen gemeinsam arbeiten. Entweder hat man keine Vision und hackelt dahin, aber es ist vielleicht nicht so inspiriert, aber nur eine Vision zu haben, ohne es umzusetzen, ist auch verloren irgendwie.
Genau. Also ich glaube, so ohne einander hätten Sebastian Schwarz und Franziska Wimmer das Ganze nicht auf den Weg gebracht, sondern es war eine gute Kombination dieser beiden, die da ja zu dem Ergebnis geführt hat, das wir feiern.
Das Ergebnis, das Sie feiern heuer, das ist ja nicht nur auf Vöcklabruck beschränkt eigentlich, weil, also Sie haben es erzählt, es ist in Vöcklabruck losgegangen mit dieser ersten Kinderbewahranstalt. Aber wie schnell oder wann ist es dann so weit gekommen, auch über die Grenzen von Vöcklabruck hinauszugehen und sogar dann irgendwann einmal in andere Länder auch zu gehen?
Ja, so diese Ausdehnung über Vöcklabruck hinaus, die hat bald einmal stattgefunden, denn es sind dann so verschiedene Menschen aufmerksam geworden auf diese Gemeinschaft. Und in Frankenburg hat sie da eine Familie zum Ziel gesetzt gehabt, für Kinder was zu machen. Und die haben dann die Franziskaner, damals noch Schulschwestern, eingeladen, das für sie zu übernehmen. Und das war dann so die erste Gründung, die Mitte der 1870er Jahre erfolgt ist. Also da war so mal die Verbreitung in die nähere Umgebung von Vöcklabruck. Das ist dann weitergegangen nach Ebensee, nach Scherding, also so den oberösterreichischen Raum. Haben die Franziskanerinnen da dann gut ausgefüllt. Ried im Innkreis war dann auch eine der frühen Filialen, haben wir das damals genannt. Und vielfach war es einfach so, dort, wo so Kinderbewahranstalten entstanden sind, hat man sie die Hilfe der Schulschwestern geholt und dadurch ist dann diese Verbreitung eigentlich erfolgt. Und so in den 1920er Jahren hat sich dann die Gemeinschaft über Österreich hinaus verbreitet, nämlich einerseits nach Deutschland und andererseits in die USA. Und in den 1990er Jahren hat dann der Einsatz unserer Gemeinschaft in Kasachstan begonnen. Also 1995 sind da die ersten beiden Schwestern aufgebrochen in unser Projekt Aufbruch in den Osten, wie wir das damals genannt haben. Es war, geht zurück auf eine Aussage vom Kardinal König, der mit unserer Gemeinschaft eigentlich recht eng verbunden war. Und gerade damals zu der Zeit, wo die Überlegungen waren für diesen Schritt nach Kasachstan, eben gemeint hat, also der Osten ist wirklich ein Gebiet des Aufbruchs. Und das war dann so das, was dem Projekt diesen Titel eingebracht hat.
Und dort waren Sie ja selber auch 10 Jahre, wie ich vorher in der Vorstellung schon gesagt habe.
Genau.
Was war Ihre Aufgabe oder was war Ihr Beweggrund, vor allem auch dorthin zu gehen?
Ja, der Beweggrund, dorthin zu gehen, der war der, dass ich irgendwann einmal das Gefühl gehabt habe, ich stehe so ein bisschen auf der falschen Seite. Da war ein konkretes Ereignis. Ich habe unterrichtet in der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Salzburg und wir haben mit den Schülerinnen eine große Weihnachtsaktion gemacht. Das war damals irgendeine Naturkatastrophe, ich weiß nicht mehr genau welche, in irgendeinem Land in der Karibik, glaube ich. Ja. Und wir haben uns da eingesetzt, wir haben gesammelt, wir haben verschiedene Projekte gemacht und ich habe dann irgendwann einmal so gemerkt, boah, ich möchte eigentlich nicht nur auf der Seite oder nicht auf der Seite der Menschen sein, die sammeln und geben, sondern ich würde gern auf der Seite dieser Menschen sein und denen direkt helfen. Und habe dann einmal so geschaut, wo gibt's denn Möglichkeiten, wo ich das umsetzen kann. Und wir haben damals als Gemeinschaft gerade eine Anfrage gekriegt für einen Einsatz in Brasilien. Und haben dann gedacht, boah, das kommt mir jetzt echt super gelegen. Und ich glaube, ich schaue mir das einfach einmal an. Und eine zweite Schwester hat auch so diesen Impuls unabhängig von mir gehabt. Und dann haben wir uns das mal angeschaut. Und ich habe schon das portugiesische Lexikon gekauft gehabt. Wie plötzlich kommen wir es, eigentlich, wir unterstützen ja schon ein Projekt in Kasachstan, finanziell sehr intensiv, da waren ja schon mal Schwestern von uns dort. Warum will ich jetzt nach Brasilien? Warum kann ich nicht da nach Kasachstan? Warum wäre das nicht genauso eine Option? Und habe mir das dann angeschaut und bin dann so für mich draufgekommen, da kann ich genauso gut an der Seite von Menschen sein, die in wirklich sehr einfachen Verhältnissen leben, die also gefühlt am Ende der Welt leben. Also wir haben dort in einem ganz kleinen Dorf in der Steppe begonnen, so mit unserer Arbeit. Ja, und das war so die Initiative, dorthin zu gehen, um irgendwie so auch zum Ausdruck zu bringen, so das Ende der Welt ist keine gottverlassene Gegend. Und das war so eigentlich der Impuls, mit dem diese zweite Schwester und die Schwester Elfriede damals aufgebrochen sind und dort hingegangen sind. Das hat sich dann konkretisiert, einerseits in ganz viele Aktivitäten so in der Pfarre, in der wir dort gelebt haben. Also wir haben die ganze Sakramentenpastoral gemacht dort. Wir haben so ganz gründungsgetreu so eine Kinderbewahranstalt angefangen, weil dort war es auch so, dass die Kinder ja halt einfach irgendwo auf der Straße waren. Und wir haben dann einen Raum der Kirche, die Kirche war dort sehr großzügig gebaut, da haben dann einen Raum so geöffnet für so einen ganz offenen Kinderbetrieb, wo die Kinder einfach vom frühen Nachmittag bis zum Abend kommen haben können. Und ja, das hat sich dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen strukturiert. Dann hat es halt so verschiedene Angebote gegeben. Und ich habe dann angefangen, auch in der Schule dort zu arbeiten, die 1996 gegründet worden ist, damals mitbegründet von unserer Generaloberin der Schwester Kunigunde, die eine sehr enge Beziehung zu Kasachstan immer schon gehabt hat. Und diese Schule war damals ja noch sehr klein, hat es 3 Klassen gegeben. Und in der Zeit, wo ich dort war, haben wir die dann gut aufgebaut, gut aufgefüllt und ich habe dort hauptsächlich deutsches Fremdsprache unterrichtet und Ethik unterrichtet. Aber so mein eigentliches Herz und so der eigentliche Einsatz war immer so mit den Menschen in der Pfarre, in der Gemeinde. Es hat dann also Gemeindeentwicklungsprojekte gegeben, von Zaunstreichen angefangen, über Platzkultivierungen und solche Dinge. Also wo es uns einfach immer Anliegen war, zu schauen, wie können wir Menschen unterstützen, dass ihr Leben irgendwie besser wird, dass sie ihr Leben irgendwie besser selber gestalten können, dass irgend so ein kleiner Schritt in Richtung mehr Freude, mehr Freiheit, vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Sicherheit, dass solche Dinge möglich sind.
Und nach 10 Jahren bist du wieder zurückgekommen nach Vöcklabruck. Wie war das damals, wie du sagst, vom Ende der Welt, sage ich, wieder nach Vöcklabruck zu kommen?
Puh, das war mein zweiter Kulturschock. Das war total spannend, weil ich habe damit gerechnet, wenn ich nach Kasachstan gehe, dann ist das sicher Kulturschock. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es, wenn ich wieder zurückkomme, mindestens so stark ist. Also das war für mich ganz eine schwierige Zeit. Also ich habe einerseits mich vom Lebensstil irgendwie sehr umstellen müssen auf dieses Konfrontiertsein mit einer Fülle an Dingen, die es gibt und an Angeboten, an Möglichkeiten und so. Das war mir schwierig, dass ich das wieder so halbwegs hinkriege. Und was für mich eine große Umstellung war, so die Themen, die Menschen beschäftigen. Also ich war gewohnt, so 10 Jahre in einem sehr existenziellen Bereich unterwegs zu sein, so mit Menschen zusammenzuleben in dem Dorf, die nicht wissen, wie sie medizinische Versorgung sicherstellen können, die oft nicht wissen, wie sie das finanziell irgendwie ausgeht, dass die Kinder Schuhe für die Schule haben oder solche Sachen. Mit Menschen, die so maximal 2 Monate vorausplanen können. Und bin dann in Österreich zurückgekommen, wo halt ganz andere Themen relevant waren. Und das habe ich gemerkt, das war für mich einfach eine ganz große Umstellung, da wieder reinzukommen und vor allem mich dafür zu entscheiden, da wieder rein zu wollen. Also das hat bewusst so diese Entscheidung gebraucht. Okay, ich bin wieder in Österreich und ich akklimatisiere mich wieder in österreichische Verhältnisse. Und ich finde das so ein schönes Beispiel. Wir haben in der Zeit in Kasachstan sehr häufig so freiwillige Mitarbeiterinnen gehabt. Also häufig solche, die nach der Matura halt für ein Jahr zu uns gekommen sind und da gearbeitet haben. Und eine von denen, die hat man nach diesem Jahr dann eben erzählt, wie sie heimgekommen ist, ist ihr das auch so gegangen, also dass sie auch so Schwierigkeiten gehabt hat, wieder anzukommen. Und sie hat dann so Kasachstan mitgenommen, indem sie einen Zaun zu Hause hellblau gestrichen hat, weil das so die Kasachstan-Farbe ist. Und ich glaube, das war für mich auch so wichtig, so einen kleinen Anhaltspunkt zu haben, es gibt was über Österreich hinaus, aber ich bin jetzt wieder da.
Und ist jetzt der Zaun bei Ihnen im Mutterhaus auch hellblau?
Nein, der Zaun ist leider nicht hellblau, weil wir keinen zum Streichen haben. Aber okay. Ich glaube, ich habe so ein paar innere Latten gestrichen.
Das wäre vielleicht nur ein Projekt, oder?
Ja, könnte man machen. Vielleicht schaffen wir so ein kleines Jubiläumsprojekt.
Ja, genau. Sind Sie nur im Kontakt mit Kasachstan?
Ja, ich bin eigentlich meistens so einmal im Jahr oder alle 2 Jahre auch dort, um einfach mal so wieder zu schauen, wie geht's denn dort, wie geht das Projekt weiter, wie geht's der Schule. Ich bin mit Schülern, Schülerinnen in Kontakt, die nach Österreich gekommen sind, denn dadurch, dass in der Schule eben dieses deutsche Sprachdiplom gemacht werden kann, gehen immer so einige aus dem Abschlussjahrgang dann zum Studium nach Österreich oder nach Deutschland. Und das ist auch immer eine schöne Verbindung, da so zu merken, okay, da bleibt was über die Schule hinaus. Ja, und ich habe eigentlich so die Erfahrung gemacht, bei allen Menschen, die mal länger dort waren, da bleibt so ein Teil des Herzens einfach auch in Kasachstan oder mit Kasachstan ganz eng verbunden. Und wir haben ja immer noch 2 Schwestern oder eine Schwester aktuell gerade, die dort sind und mit denen sind wir natürlich auch gut verbunden.
Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen aufs Jubiläum. Ihr habt nämlich auch ganz ein schönes Motto: Vertrauen, Mut, Zukunft. Kannst du uns da noch etwas mehr dazu erklären?
Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, unter welches Motto oder mit welchem Gedanken wir dieses Jubiläum auch begleiten wollen und sind da zum einen so auf diese Grundhaltung des Vertrauens gekommen, die Schwester Franziska Wimmer so ganz fest geprägt hat und die sie eben auch ins Wort gebracht hat mit diesem Zitat: Allein das Vertrauen auf den Herrn ist uns Zuflucht und Halt. So war dieses Vertrauen einmal so eins der Grundworte. Wir haben dann auch gemerkt, Mut ist eine Eigenschaft, die sowohl die Schwestern der ersten Generation ganz stark geprägt hat, als auch eine Eigenschaft, die für uns heute ganz wichtig ist. Mut zu haben zu Aufbrüchen, Mut zu haben, die Realität so in den Blick zu nehmen, wie sie ist. Und dieses dritte Wort Zukunft ist einerseits die Konsequenz aus Vertrauen und Mut für uns, und andererseits Also das Bekenntnis für uns Schwestern, wir wollen als Gemeinschaft Zukunft haben und in diese Zukunft gehen und wir wollen diese Zukunft da aktiv gestalten, auf der Basis von Vertrauen und Mut.
Das heißt, wir können dann in 25 Jahren zum 200-jährigen Jubiläum die nächste Podcast-Folge machen.
Ja, genau.
Oder vielleicht dazwischen schon ein paar andere.
Genau, mit irgendeiner unserer jüngeren Schwestern bestimmt.
Oder auch mit Ihnen. Oder?
Ja, schauen wir mal.
Genau. Ja, liebe Schwester Johanna, herzlichen Dank mal für das Gespräch. Wir müssen jetzt schon langsam zum Ende unserer Podcast-Folge kommen. Und wir stellen unseren Gästen dann gerne eine Frage, die sie als fleißige Podcast-Hörerin ja auch schon gehört haben. Auch an Sie die Frage, was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
Ich denke, für mich gibt es so zwei Dinge, die mich inspirieren. So, das eine ist dieses aufmerksam sein, achtsam sein, nach innen horchen, im Moment da sein und wahrnehmen, was ist. Und der andere Aspekt meiner Inspiration ist der Kommunikation, des Austauschs, des Miteinanders mit Menschen und vor allem auch mit Menschen, die so aus anderen Kontexten kommen als ich selber. Das empfinde ich als ganz große Erweiterung meines Horizonts und als wichtige Inspirationsquelle.
Herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit und fürs heute mit uns quatschen.
Danke, war sehr nett.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir auch danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben. Der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.